Spanner-Videos. Den Tätern auf der Spur. Ein Podcast von Enjoy und Steuerung F. Aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft.
Anfang Januar haben wir ja zum ersten Mal die Ergebnisse von dieser Recherche veröffentlicht. Zuerst mit einem Film für Steuerung F. Und Anfang Februar kam dann dieser Podcast hier raus und dann noch ein weiterer Film für Panorama, die Reporter im NDR-Fernsehen. Und seitdem ist eine Menge passiert. Ihr wollt sicher wissen, wie ging es denn weiter mit den beiden aufgedeckten Spannerfällen H. Franklin 1 und Bubu 36? Hat die Polizei ermittelt? Was gab es sonst für Folgen? Und darum soll es jetzt in dieser Bonusfolge hier gehen. Ich spreche da jetzt mit Johanna Leuschen drüber. Johanna hat die Regie und die Produktion für diesen Podcast gemacht und ihn redaktionell betreut. Hey Johanna.
Hi Patricia. Schön, dich zu hören und dass wir darüber sprechen, was alles passiert ist in der letzten Zeit. An euch alle die Info, sorry, dass es so nicht ganz so ideal klingt. Patricia ist gerade nicht in Deutschland, weil die wieder eine andere Recherche am Laufen hat und daher telefonieren wir nur und deswegen klingt es so, wie es klingt. Sorry dafür. Jetzt ganz aktuell, also Anfang Februar, gab es ja die Meldung vom Fusion Festival. Das ist ähnlich wie Monis Rache, ein alternatives Elektrofestival, dass dort Menschen heimlich unter der Dusche gefilmt wurden. Und auch diese Aufnahmen wurden dann auf der Pornoseite X-Hamster veröffentlicht. Und darauf ist das Fusion-Team durch anonyme Mails hingewiesen worden und hat dann die Flucht nach vorne angetreten und selbst ein Statement zu diesem Vorfall veröffentlicht. Was würdest du sagen? Inwiefern steht das eigentlich alles im Zusammenhang mit deinen Recherchen?
Ja, ich denke, dass es insoweit im Zusammenhang mit unseren Recherchen steht, dass überhaupt die Leute jetzt dafür so sensibilisiert waren, dass sich eben anonym Leute bei dem Fusion Festival Team gemeldet haben und das berichtet hatten. Also ich habe auch von, ich glaube, mindestens 4 verschiedenen anonymen Quellen den Hinweis bekommen, dass es dieses Profil auf der Seite gibt. Also da sieht man schon, dass das was aufgewühlt hat und dadurch jetzt einfach es viel mehr Leute offenbar gibt, die selber jetzt auf X-Hamster sind und das kontrollieren so in der Richtung. Und diese anonymen Tippgeber, die haben sich offenbar auch beim Fusion Festival gemeldet. Ich selber fand das Profil, was man da gesehen hat von diesem heimlichen Aufnahmen auf dem Fusion Festival ziemlich skurril, weil das war irgendwie so darauf gemacht, hey, ich bin Spanner und jetzt schaut meine Videos, also das Profilbild war zum Beispiel so eine versteckte Kamera, wie so ein Werbebild von so einer versteckten Kamera. Und dann wurde da auch so richtig rumposaunt auf dem Profil, dass das Aufnahmen vom Fusion Festival waren. Also ich meine, die Leute auf dieser Seite, die geben ja gerne damit an, aber das war so ganz extrem. Also ich war mir fast am Anfang nicht sicher, ob das echt ist oder ob das nur ein Fake ist. Aber das Fusion Festival Team hat ja dann ziemlich schnell offenbar erkennen können, dass das tatsächlich aus ihren Duschen stammt. Und dann haben sie ja auch sehr schnell reagiert und über einen Anwalt das dann löschen lassen auf X-Hamster und sind in die Öffentlichkeit gegangen und haben das, also die wollten das unbedingt gleich möglichst schnell öffentlich machen, wahrscheinlich eben auch als Reaktion darauf, wie viel Kritik Monis Rache einstecken musste, wie sie damit umgegangen sind, nachdem das bekannt wurde.
Ja, genau, also Monis Rache, das Festivalteam hat ja, wie du sagst, relativ viel Kritik gekriegt. Inwiefern, also was war da das Problem?
Na, also die Festivalbesucher hatten das Gefühl, dass das nicht ernst genug genommen wurde von dem Festivalteam, weil die einfach sehr spät erst damit rausgegangen sind und dann auch auf eine Art, die, ja, für viele hat sich das so angefühlt, als würden sie das nicht so wirklich ernst nehmen. Also es gab nur einen sehr spärlichen Kommentar vom Festivalteam zu der ganzen Sache. Ja, man würde das jetzt versuchen zu bearbeiten, könne jetzt aber noch nicht so viel dazu sagen und so fertig. Und das fanden viele schon schockierend, dass sie das halt nicht ernster genommen haben. Also nicht schockierter sich gezeigt haben, muss man es vielleicht sagen. Ernst haben sie sicher genommen, aber sie haben, glaube ich, nicht mit dem Sturm an Entrüstung gerechnet, der da auf sie einstürmen wird. Und dazu kam dann auch, dass schnell Gerüchte aufgekommen sind, dass sie angeblich den Täter schützen würden, dass ihnen es wichtiger wäre, den Täter zu schützen als die Opfer, als die Betroffenheit der Opfer wahrzunehmen. Und da gab es einen richtigen Shitstorm und entsprechend hat sich das Fusion Festival, da ist er jetzt eher so direkt in die Offensive gegangen, hat gesagt, hey, bei uns ist das passiert, wir sind total schockiert und wir wollen das auf jeden Fall aufklären und es tut uns furchtbar leid. Sie haben quasi aus dem Monis Rachefall was gelernt.
Das heißt sozusagen nicht nur die Öffentlichkeit, sondern eben auch Festivalbetreiber sind da jetzt ein bisschen sensibilisiert worden. Haben sich denn...
Ja, auf jeden Fall.
Und haben sich die Monis Rache-Leute nochmal bei dir gemeldet?
Ja, ich bin schon noch in Kontakt mit denen, aber es ist so ein bisschen eine zweischneidige Rolle, die ich da jetzt natürlich auch habe. Einerseits bin ich diejenige, die das aufgeklärt hat und sicherlich sind mir dafür viele dankbar, weil man jetzt einfach den Täter dadurch auch entfernen konnte. Aber auf der anderen Seite ist es definitiv auch so, ich bin halt der Überbringer der schlechten Nachricht und ich habe sozusagen auch dafür gesorgt, dass sie diesen ganzen Stress jetzt am Hals haben und dass sie jetzt kritisiert werden, dass sie nicht schnell genug wären, dass sie nicht gut genug reagieren würden und so weiter. Und das kann ich auch verstehen bis zu einem gewissen Grad, dass die für die das halt auch so ein bisschen ist wie diese verdammte Patricia Schlosser. Deswegen haben wir jetzt irgendwie den ganzen Stress am Hals. Mhm. Ja, aber ich will gar nicht sagen, also ich kann verstehen, wenn die Leute die Monis Rache Leute kritisieren. Aber man muss auch sagen, es waren halt auch die Ersten, die damit jetzt so zu tun hatten. Und das ist auch nicht so leicht, einen guten Weg damit zu finden. Ne? Also inzwischen haben sie ja auch betreiben sie eine riesige Aufarbeitung der ganzen Sache. Die haben jetzt letzte Woche ein riesiges Pamphlet veröffentlicht mit Timeline und allem. Seit wann wissen wir was? Was wissen wir genau? Hier könnt ihr euch beraten lassen. Also da braucht man, glaube ich, 3 Stunden, um das alles zu lesen, weil es so viel Info ist. Also sie haben jetzt auch wirklich nachgelegt, das muss man schon auch noch sagen.
Und was hast du sonst noch für Reaktionen und Rückmeldungen auf die Filme und den Podcast bekommen?
Mir haben sehr viele Frauen natürlich geschrieben, die glauben, dass sie betroffen sein könnten, also Festivalbesucherinnen von Monis Rache. Und so die drängendste Frage von denen war natürlich, wie kann ich jetzt rausfinden, ob ich betroffen bin oder nicht?
Ja, klar.
Und das Problem ist halt nur, man kann das einfach nicht jetzt, niemand kann das jetzt so sagen. Wir wissen nicht, wie viele Videos H. Franklin in Wirklichkeit hatte. Ne? Wir wissen ja alle, dass er im Interview auch viel gelogen hat. Also keine Ahnung, wie viel er in Wirklichkeit hat. Ich kann das denen nicht sagen. Ich kann das denen sozusagen diese quälende Frage leider nicht beantworten. Es kam auch Kritik von einigen Leuten an der Vorgehensweise während der Recherche. Also es hieß von vielen, dass wir nicht auf das Festival hätten gehen dürfen und da versuchen dürfen, selber den Täter zu stellen. Wir hätten das Festivalteam früher informieren müssen. Das kann ich auch verstehen, diese Kritik bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist natürlich auch so, dass wir einfach Sorge hatten, wenn wir das Festivalteam informieren, dann informieren wir vielleicht auch den Täter, was ja auch passiert wäre, wie wir jetzt wissen, weil er war ja Teil von dieser Organisationsstruktur. Und wir wollten nicht, dass der dann für immer verschwindet, ohne dass jemals jemand erfahren hat, wer jetzt da dahinter steckt. Ne? Ja, das ist so das Problem an der Sache. Und dann melden sich noch viele Frauen, die einfach grundsätzlich jetzt dafür sensibilisiert worden sind durch die Recherche für dieses Thema und die dann gerne irgendwie verhindern möchten, dass ihnen das auch passiert und von mir wissen wollen, wo man so Hidden Cams bei Detektor kaufen kann. Aber das kann es ja jetzt auch nicht sein, dass wir alle mit so einem Teil durch die Gegend laufen. Ne? Also dann liegt ja irgendwie wieder die Verantwortung bei uns Frauen selbst oder uns Männer, Frauen wahrscheinlich mehr betroffen als Männer, aber dass die Verantwortung bei denen liegt, die heimlich gefilmt werden, das kann es ja nicht sein.
Ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, also wenn man auch die Kommentare online verfolgt ein bisschen, sagen auch einige, dass sie jetzt eben recht paranoid sind. Ein bisschen, also teile ich das auch, also weil ich mich ja auch mit dir und mit diesem Thema so intensiv beschäftigt habe, gehe ich jetzt auch, wenn ich irgendwie in der Kneipe bin und auf Toilette bin, gucke ich anders als vorher. Aber auch an dieser Stelle da tatsächlich nochmal so wirklich die Betonung, wir wollen halt ja durch den Podcast und durch die Recherche, wir wollten da keine Paranoia schüren und Angst machen, sondern ja das Bewusstsein für ein bis dato relativ unbekanntes Phänomen wecken. Das möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil das, wie du schon sagst, das kann ja nicht die Lösung sein, dass wir jetzt alle paranoid sind, nirgendwo mehr auf Klo gehen oder irgendwie nur mit so einem Spycam-Detektor durch die Gegend rennen. Ne?
Ja, genau. Also das Einzige, was dagegen hilft, dass es solche Täter gibt, die das machen, ist, wenn es so viele Leute einfach wissen, also wenn es ein größeres gesellschaftliches Bewusstsein für dieses Phänomen gibt und sich die Täter deswegen einfach nicht mehr das so trauen zu machen, weil sie eben nicht mehr so im Geheimen agieren können, wie sie das jetzt aktuell immer noch tun können. Das ist ja das Einzige, was da wirklich Abhilfe schaffen könnte.
Ja. Aber dann haben von allem, was du jetzt bisher gesagt hast, deine Recherchen ja ganz schön was ins Rollen gebracht. Und gibt es da noch was Neues bei den beiden aufgedeckten Fällen, also H. Franklin 1 und Bubu 36, wie ist da der Stand der Dinge?
Tatsächlich wird jetzt in beiden Fällen ermittelt. Also es war ja schon so, während die Recherchen noch liefen, dass eine Frau, die betroffen ist von den Spanner-Aktivitäten von Bubu 36, dass sie ihn angezeigt hat. Und da kam es dann ja zu einer Hausdurchsuchung und da läuft jetzt immer noch die Auswertung der sichergestellten Gegenstände, also Laptops und so weiter. Und im zweiten Fall, bei H. Franklin 1, da ist es jetzt auch inzwischen so, dass die Polizei ermittelt. Also offenbar hat die sogar auf eigene Initiative, nachdem die Reportage erschienen ist, Ermittlungen initiiert. Tatsächlich haben dann aber noch über 50 Frauen inzwischen auch Anzeige gegen Unbekannt erstattet bei der Polizei. Und ja, entsprechend laufen jetzt die Ermittlungen und bin gespannt, was da rauskommt. Das ist ja so leider so ein bisschen das Problem, wo ich auch noch mehr dazu recherchieren möchte, dass ja das oft dann einfach stockt. Also man denkt sich so, okay, jetzt wird endlich ermittelt von der Polizei, dann läuft ja jetzt alles. Aber wie ja auch schon in dem Podcast rauskommt, ist es halt leider nicht so, sondern oft scheitert es dann daran, dass die Polizei nicht genügend das Problem erkennt und sagt, ach ja, ein bisschen Spannerei oder was weiß ich, also die Frauen nicht ernst nimmt und sowas. Und ich hoffe, dass sich das jetzt bei diesen Fällen anders verhält, weil einfach es viel mehr öffentliches Bewusstsein dafür gibt.
Und wie geht's dir jetzt eigentlich so? Also die Recherche war ja auch für dich teilweise eine Grenzüberschreitung. Was hat das alles mit dir gemacht?
Ja, mir geht sicherlich auch so, dass ich, wenn ich auf öffentlichen Toiletten bin, da einfach ganz anders jetzt hingucke, was hat man hier alles im Raum. Aber ja, bei mir stellt sich dann auch immer so eine Resignation ein, weil es bringt ja nichts. Also ich meine, wenn die Kameras gut versteckt sind, dann kann man sie eh nicht finden. Mit diesen Hidden Cam Detektoren kann man sie auch nur finden, wenn man da jedes Mal irgendwie 10 Minuten vorm Klo dann steht. Das kann es ja nicht sein. Insofern... Ich freue mich einfach, dass da jetzt was passiert. Also ich habe den Eindruck, dass das jetzt tatsächlich eine breite Öffentlichkeit gefunden hat und ich hoffe, dass sich dadurch jetzt einfach was ändert und darauf fokussiere ich mich und versuche von dieser Paranoia, die mich schon auch ein bisschen ergriffen hat durch die ganze Recherche, wieder wegzukommen und mich darauf zu konzentrieren, dass das jetzt tatsächlich anerkannt wird, dass es dieses Problem gibt und dass wir da mehr dagegen tun können.
Ja, also vielen Dank dir auf jeden Fall für diese Arbeit, für die Recherche, für die Filme und den Podcast und deinem Dranbleiben. Das war ja dann doch auch eine ziemlich detektivische Arbeit und Recherche, die du da hingelegt hast. Vielen Dank dir.
Spanner-Videos. Den Tätern auf der Spur. Ein Podcast von Enjoy und Steuerung F. Aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft.
Und noch ein Hinweis an alle, denen der Podcast gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal NDR DokuCast. Da bekommt ihr direkt mit, wenn wir einen neuen Mehrteiler aus dieser Reihe veröffentlichen.